Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Von der Hand in den Mund, wenn die Arbeit nicht zum Leben reicht. Das ist das Thema der Deutschlandradio Denkfabrik und das ist auch das Motto der heutigen Echtzeit, für die ich jetzt Sven begrüße. Sven kommt aus Berlin, der ist 53 Jahre alt und hat mal als Lkw-Fahrer gearbeitet. Gerade kann er das aber nicht, weil er auch nicht wirklich ein Zuhause hat. Und über diese Situation wollen wir jetzt sprechen. Hallo Sven.
Hallo.
Und ich sag's vorab, ich sage Sven, weil du nicht mit Nachnamen genannt werden möchtest und du dir das du gewünscht hast.
Genau, richtig.
Sven, eigentlich bist du gerade obdachlos, aber du lebst trotzdem irgendwie auch auf der Straße. Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie die Lebenssituation gerade aussieht?
Also bei uns die Situation ist, weil wir in der Habersaatstraße wohnen, wir haben keine reguläre Sicherheit, ob wir raus müssen oder nicht, weil da streitet sich der Bezirk mit den Eigentümern und wir können jederzeit eigentlich gehen müssen. Also die Situation ist sehr, sehr anstrengend für uns auch.
Das heißt, du bist obdachlos, aber im Moment hast du vorübergehend ein Zuhause gefunden.
Genau, seit 9 Monaten ungefähr jetzt hat schon bald.
Und was ist das für ein Zuhause?
Eine Zimmerwohnung mit Strom habe ich selber angemeldet halt und mit Küche, Schlafzimmer, ein Bett drinne, ein Tisch. Also kochen kann ich alles, kann mich waschen. Also das ist das Wichtigste, Hygiene auch. Aber sonst, also top.
Das war eine Wohnung in einem leerstehenden Haus?
Genau, das war das ehemalige Schwesternwohnheim der Charité ist das gewesen.
Und das habt ihr besetzt oder?
Ja, es wurde besetzt und der Eigentümer hat dann uns drinnen gelassen, hat also nicht geräumen lassen und hat dann eine Vereinbarung mit dem Bezirk, mit Stefan von Dassel gemacht. Und seitdem streiten sie sich da hin und her, wie es mit uns weitergeht. Also der wollte uns schon zweimal rausschmeißen und gegen ukrainische Flüchtlinge austauschen, was natürlich nicht funktioniert, weil es sind Wohnungen und keine Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete. Wir haben ja das Hotel noch daneben und die haben die 42, da sind auch noch ukrainische Flüchtlinge. Was wir natürlich sehr toll finden auch, dass es auch so funktioniert bei uns.
Okay, also vorübergehend hast du ein Zuhause, du bist aber eigentlich obdachlos.
Richtig.
Magst du mal erzählen, wie du ursprünglich auf der Straße gelandet bist?
Ich bin damals mit 16 aus dem Heim gekommen, aus Westdeutschland nach Hause und konnte mich nicht unterordnen. Wie man so schön sagt, gewisse Regeln, die du nicht einhalten willst. Habe meine Lehre angefangen als Bäcker-Konditor, auch abgeschlossen und meine Mutter wollte das ganze Lehrgeld haben. Ja, haben wir uns das gestritten und dann bin ich halt rausgeflogen. Da habe ich dann ein Jahr auf der Straße gelebt, eigentlich direkt.
Und dann?
Dann habe ich bei Freunden so übernachtet. Da habe ich meine erste Wohnung gekriegt. Ja, und dann bin ich halt eine Freundin gehabt. Habe dann geheiratet, Kinder gekriegt. Ja, dann 99 meine Scheidung. Ja, und dann ging es natürlich bergab wieder alles. Finanziell alles. Meine eigene Firma ist kaputt gegangen.
Was hattest du für eine Firma?
Kleintransporte, Kurierdienste. Die ist dann halt pleite gegangen, weil meine Frau hat mich ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Und naja, das war's dann halt. Dann ging es immer nur steil bergab. Die Firma ist kaputt gegangen, weil ich ja knappe 4 Jahre im Knast gesessen habe auch. Und habe 4 Schulden angebaut. Und mit Schulden kriegst du keine Wohnung großartig mehr heutzutage. Schufa gucken sie überall rein.
Das war also ein ganzer Strudel an negativen Ereignissen, kann man genau so sagen, die sich so aneinander gereiht genau haben. Magst du mal das Leben auf der Straße beschreiben?
Naja, die Angst ist natürlich groß, wenn man irgendwo im Park schläft, irgendwo in der Ecke oder im Gebüsch, dass da einer kommt und dir was vom Kopf haut. Das ist ganz normal. Also ich habe mich immer sehr weit von den anderen distanziert, um halt nicht wieder zum Alkoholismus zu kommen oder zu Drogen.
Also Alkohol war auch ein Problem?
Bei mir früher ja.
Was heißt früher?
Von meinem 10. Lebensjahr bis zum 21. Lebensjahr habe ich regelmäßig getrunken, ja.
Würdest du sagen, du warst Alkoholiker?
Ja, ich war Alkoholiker. Definitiv. Ich hatte sehr viele Probleme mit. Wenn man 3 Flaschen Whisky am Morgen schon getrunken hat und abends nochmal 3 Flaschen, also da sollte man dann schon sagen, dass man alkoholische Probleme hat. Das ist das Einzige, was meine Frau geschafft hat, mich vom Alkohol wegzukriegen.
Und das hat aber wieder angefangen, als ihr euch getrennt habt?
Nee, absolut nicht. Ich habe mich dann dran gehalten, dass ich nicht trinke.
Und wie hast du das geschafft, davon loszukommen? Das ist wahrscheinlich auch gerade auf der Straße gar nicht so einfach, oder?
Es ist ein sehr harter Kampf mit sich selber auch. Der eiserne Willen muss stimmen. Der Kopf muss stimmen. Wenn der Kopf sagt Nein, dann passt das. Auch wenn der Körper sagt ja, aber der Kopf muss Nein sagen.
Was hat dir dabei geholfen? Also ist ja wahrscheinlich schwierig. Es fehlt die Struktur, es fehlt so eine Regelmäßigkeit.
Meine Kinder eigentlich. Ich habe die Zeit 99 nicht mehr gesehen. Damals war es schön, meine Kinder zu haben um mich herum.
Also nach der Trennung hast du die Kinder nicht mehr gesehen?
Genau.
Und du sagst aber, die Kinder haben dir geholfen, nüchtern zu bleiben.
Ja, weil der Wille da war, dass ich meine Kinder wieder sehen möchte.
Aber du hast sie nie wieder gesehen?
Nein, leider nicht mehr. Aber ich habe mich trotzdem dran gehalten, nicht mehr zu trinken. Ich kann jetzt ein Bier trinken, ich kann auch mal ein Glas Whisky trinken, aber dann ist Schluss. Ich kann es alles komplett wieder unter Kontrolle gekriegt, mein Problem.
Und gibt es eine Möglichkeit, wieder Kontakt aufzunehmen zu den Kindern oder gar nicht?
Doch, sind ja jetzt volljährig. Also wenn ich jetzt einen Ausweis habe oder so, kann ich zur Labo gehen und mir die Adressen holen. Also das wäre nicht das Problem, die dann zu bekommen.
Wenn du einen Ausweis hast, das heißt, einen Ausweis hast du im Moment auch nicht?
Nein, ich habe zwar einen Führerschein, deswegen darf ich auch nicht arbeiten gehen, weil mir der Ausweis fehlt, weil mir die 95er-Karte fehlt. Und die brauchst du, einen Ausweis und eine Meldeadresse, dass du die 95er-Karte kriegst. Gewerblicher Güterverkehr. Mhm. Die gibt es auch für Busfahrer, dieselbe. Nur, dass sie für Personenverkehr machen. Alle anderen gehen so arbeiten, ohne Qualifizierungen weiter. Die brauchen sie nur einmal machen, ihre Ausbildung. Wir müssen alle 5 Jahre zur Schulung und das nochmal wiederholen.
Wann hast du denn das letzte Mal eine Arbeit gefunden?
2020. Nee, 21 war das, genau 21. 20 habe ich bei meiner alten Firma aufgehört, weil ich einen Burnout hatte, weil ich total überarbeitet war und mehr Unfälle hatte als alles andere. Die Schäden summierten sich und das war nichts für mich denn mehr, weil ich total unausgeschlafen war nur noch. Ich habe ja dort im LKW gewohnt, 14 Monate lang fast. Und ja, dann hat mir meine Dispo, meine E-Mail gesagt, ah, der sucht noch. Und naja, es waren 2000 brutto. Das heißt also 5 Tage unterwegs. Wochenende nur bei meinem Halbbruder dann halt gewesen oder bei Freunden. Dann waren der LKW ständig nur hinüber. Also 12 Jahre alt, über 1 Million Kilometer, ABS kaputt, da eine Leuchte kaputt, da was kaputt. Da habe ich gesagt, nee, ich fahre damit nicht mehr, das ist mir zu risikohaft. Ich habe Angst, dass der Anhänger mich irgendwann überholt, wenn ich da im Regen Vollpressung mache und die ABS versagt mir. Dann hat er mich gekündigt, war mir auch egal. Ich riskiere keine Menschenleben.
Das Leben klingt bis zu diesem jetzigen Zeitpunkt nach einem ziemlichen Auf und Ab.
Ja.
Also es gibt keine Regelmäßigkeit, was die Unterkunft angeht. Es gibt keine Regelmäßigkeit, was die Arbeit angeht. Gibt es in deinem Leben so ein Verständnis dafür, was sowas wie Freizeit ist eigentlich? Hast du Freizeit?
Ich habe zurzeit zu viel Freizeit. Und das geht mir auch schon wieder auf den Senkel. Also
wie würdest du denn für dich Freizeit definieren?
Freizeit ist für mich, wenn ich jetzt sage, unbeschwert irgendwas machen kann, ohne auf die Kosten achten zu müssen, großartig zum Beispiel. Oder wenn ich auf Arbeit bin, mit einem LKW durch die Straßen fahre, auch über die Autobahn irgendwo in ein anderes Bundesland oder ein anderes Land rein. Das ist für mich Freizeit eigentlich. Jetzt habe ich zu viel. Ich kann mit meiner Zeit nichts anfangen, großartig mehr.
Und was machst du mit der Zeit?
Ich sitze am Computer, spiele oder treffe mich mit einem Freundin, Bekannte. Ja, was anderes kann ich zurzeit nicht machen. Oder engagiere mich halt in unser Inni. Von Leerstand habe ich Saat oder kümmere mich um die Beschädigung im Haus mit, sortiere den Müll, sonst fällt mir die Decke auf den Schädel.
Das heißt, du engagierst dich auch in diesem Projekt?
Ja.
Zum Erhalt des Hauses
auch,
und
ja,
für andere Obdachlose?
Genau.
Du kennst die Obdachlosigkeit ja jetzt schon sehr lange. Ein ja. Großteil deines Lebens hast du immer wieder damit zu tun. Kannst du mal beschreiben, wie sich Obdachlosigkeit aus deiner Sicht verändert hat? Leben Obdachlose heute anders als früher? Was hat sich verändert?
Früher konntest du wenigstens noch dich vernünftig mit den Leuten unterhalten. Heutzutage werden sie angegriffen. Die Gefahr, dass also einer angesteckt wird oder halb totgeschlagen wird, ist sehr hoch. Also die Gefahr ist viel, viel schlimmer geworden als zu meiner Obdachlosigkeitszeiten direkt. In den 80er Jahren konntest du dich irgendwo hinsetzen und da auch mal auf einer Parkbank pennen, da ist ja nichts passiert. Heutzutage kannst du es nicht mehr. Die Gefahr, dass die Gesellschaft uns immer weiter verdrängt, uns nicht sieht und uns immer mehr angreifen tut, ist sehr, sehr hoch.
Also die Stimmung ist viel aggressiver geworden, ja?
Ja. Das zeigen ja die letzten Berichte im Fernsehen, in der Zeitung auch, dass also Menschen angezündet worden sind, Obdachlose, von anderen Obdachlosen teilweise auch, weil der pure Neid nur noch da ist. Also man müsste mehr machen für die Obdachlosen, ist richtig. Der Senat ist gefordert.
Wie sieht die Zukunft aus für das Haus, in dem du derzeit untergekommen bist?
Ungewiss, da ja am 28.07. die Abrissgenehmigung erteilt wurde von Stefan von Dassel und die Langzeitmieter dann auch gleich ein 150-seitiges starkes Verwertungskündigung gekriegt haben, was aber Charité-Werksverträge sind, die sind unkündbar. Also wird der Kampf noch so 2, 3 oder noch länger hinziehen können. Bis eigentlich mal ein Richter eigentlich mal sagt, jetzt reicht's mir, ich reiß die Scheiße ab. Auf gut Deutsch, aber wir sehen es anders. Wir wollen, dass der Senat bzw. der Bezirk das Haus zurückkauft und dann wieder vernünftige Mietverträge gibt.
Sven, was ist deiner Ansicht nach der richtige Ansatz, Obdachlosigkeit zu bekämpfen?
Erstens, wenn man eine Wohnung hat, das sehen wir bei uns im Projekt, sind viele Leute jetzt, die Alkoholiker waren oder drogensüchtig waren, rund davon, haben eine Therapie gemacht, die anderen sind bei einem anonymen Alkoholiker bereits, die anderen haben einen kalten Entzug gemacht, die arrangieren sich viel mehr, die gehen wieder arbeiten. Das sind halt die Ansätze, die eine Wohnung bringt. Nicht wie die Politik immer sagt, gehen wir in eine Wohnung, sieht die aus wie ein wahlloses Hinterhaus. Ist doch gar nicht wahr. Und was man gegen Obdachlosigkeit machen kann, ist Wohnungen besetzen zur Not und ziviler Ungehorsam, aber nicht gegen den Staat direkt, sondern gegen die Vermieter.
Eigentlich eine Binse. Gegen genau. Obdachlosigkeit hilft eine Wohnung.
Genau.
Du kämpfst auf jeden Fall weiter um den Erhalt dieses leerstehenden Hauses, das du derzeit bewohnst. Und du kämpfst auch um den Erhalt für Obdachlose. Jede Unterstützung ist hier natürlich herzlich willkommen. Informationen dazu finden Sie auf der Webseite straße-gegen-leerstand.de. Genau. Vielen Dank, Sven, für deine Offenheit und ich wünsche alles Gute.
Danke, gleichfalls.